Strategie. Stil. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, ich habe mir überlegt, und dieses Beispiel behandelt letztes Mal, das ist ein sehr gut angekommenes Beispiel, weil ich zu theoretisch war. Ich habe es noch mal angeschaut, ich finde es aber wunderschön. Deswegen machen wir das Beispiel dieses Mal wieder. Ich finde, da kann man mehrere Dinge hervorragend sehen.
So, auf dem Weg dahin noch ein bisschen Vorüberlegungen zur Komplexität von Programmen im iterativen Stil. Die erste Annahme für die Überlegung zur Komplexität von solchen Programmen ist die, dass wir alle Zeilen in dem Programm als atomare Einheiten betrachten. Ja, also in so einer Zeile steht die Zuweisung, da stehen logische Operationen, arithmetische Operationen, Vergleichsoperationen, Auflösen von Indizes und so weiter. Und es ist klar, uns klar, diese Operationen verbrauchen unterschiedlich viele Zyklen auf dem Prozessor. Ja, also ein Fixweil des UND von zwei Wörtern. Da können wir davon ausgehen, es wird in einem Taktzyklus abgearbeitet. Alle Operationen werden deutlich aufwendiger sein. Nichtsdestotrotz ist es eine konstante Zeit. Ja, wir können die Zeit für so eine Operation nach oben abschätzen. Das ist eine konstante, deshalb gehen wir davon aus, so eine einzelne Zeile, wenn es nicht gerade Funktionsaufruf ist, hat konstanten Zeitaufwand oder wird von was. Das heißt, was wir nur machen müssen, um die Komplexität in einem Java-Programm abzuschätzen, ist die Anzahl dieser Anweisungen zu zählen. Klar, das ist deshalb schwierig, weil nicht immer von vornherein klar ist, wie oft so eine Zahl gesucht wird im Programmablauf. Das heißt, Schleifen, es gibt bestimmte Anweisungen, Verzweigungen, Rekursionen und so weiter. Das heißt, man muss sich überlegen, wie oft wird so eine Zeile eigentlich durchgeführt. Hier ist ein Beispiel. Die Multiplikation von 2×14. Ja, zur Erinnerung vielleicht nochmal, wie funktioniert Matrix-Matrix-Multiplikation. Die Elemente der Ergebnismatrix ergeben sich als Skalarprodukt von einem Zeilenvektor mal einem Spaltenvektor. Ja, und hier gibt es also zwei äußere Schleifen, die I-Schleife und die J-Schleife, die laufen über alle Ergebniswerte der Ergebnismatrix. Ja, das sind also die Zeilen und Spalten der Matrix. Das Ergebnis, und jedes einzelne Ergebnis ergibt sich dadurch, dass wir den entsprechenden Zeilenvektor und den entsprechenden Spaltenvektor multiplizieren. Wir nehmen an, diese erste Matrix steht in A, die zweite Matrix steht in B. Und dann ist die innere Zeile, die im weißen Hintergrund hinterlegt ist, einfach das Skalarprodukt von einer Zeile mit einer Spalte. Und das sehen wir auch wieder aus, indem wir über alle Elemente von dem Zeilenvektor und alle Elemente von dem Spaltenvektor laufen und jeweils die Paare miteinander multiplizieren. Jetzt kann man die Frage stellen, wie effizient ist das? Nochmal zur Erinnerung, was wir zählen wollen, sind alle Zuweisungen, alle If, Else und Switch Case Statements, alle Iterationen, alle möglichen Break, Continuous und Returns und alle Methodenaufrufe. Ja, und wenn es die Methodenaufrufe gibt, dann müssen wir natürlich in die Methode hineinspringen und zumindest anschauen, was in der Methode passiert. Ja, also, da muss man die Methode zählen und in der Methode entscheiden, was das für Komplexität und das ist dann das, was der Methodenaufruf als Komplexität bekommt. Ja, wenn wir an so ein If-Else, das durch Space-File kommt, dann machen wir einfach Folgendes, wir schauen uns die beiden Teile an, die da ausgeführt werden können und gehen einfach davon aus, dass der ungünstigere Teil ausgeführt wird. So, jetzt zum Beispiel. unterscheiden, also diese verschiedenen Zeilen, die verschiedenen Wörter, die sind mit A, B, C, D, E genannt. Jetzt kann man schon mal Folgendes sagen. Dieser innere Ausdruck, das E, ja, das ist eine Zeile, und was da passiert, ist ein Flusszeichen, da müssen wir uns überlegen, was das braucht. Und dann die Schreibe, um da oben dieses B, dafür könnte man nur sagen, was der Aufwand ist. Ja, in der Schreibe muss ich einfach einmal der Block E ausführen. Ja, also wenn wir die Komplexität des Blocks E kennen, können wir sagen, was die Komplexität der Schreibe in D ist, nämlich einmal die Komplexität des Blocks E. Ja, dann für C, das ist einfach eine Zuweisung, die Komplexität der Zuweisung, plus das, was noch mit E passiert. Ja, für B wissen wir, das ist einfach einmal das, was mit C passiert. Und für A genau ist das einmal das, was mit A passiert. Ja, und jetzt haben wir da Komplexität in den Schreiben, wenn man mehr möchte. Also die Komplexität für dieses Plusgleich, also CIJ, ist gleich CIJ plus A in H mal EKJ. Ja, da die Komplexität ist 1. Wir haben angenommen, das ist konstant. Ja, das unterscheiden wir nicht von komplizierteren algebraischen Ausdrücken oder einfacheren algebraischen Ausdrücken. So, das heißt, die Komplexität für den Block G ist 1. Ja, 1 für die Vorschreibe plus n mal das, was in E passiert. Das in E ist 1, also 1 plus n. Ja, und so läuft man jetzt weiter. Die Komplexität für den Teil C ist wieder 1, plus das, was in den Teil kommt, der danach kommt, das war 1 plus n, also 1 plus 1 plus n ist n plus 2. Komplexität für die J-Schreibe ist 1 plus n mal das, was in C passiert. Ja, das kriegt man auch. 1 plus n mal n plus 2. Das kann man auch ausmultiplizieren, wenn man denkt, wir haben immer n plus 2, n Quadrat plus 2n. Also hat man als Komplexität für den Teil b, n Quadrat plus 2n plus 1. Und dann noch den letzten Schritt, jetzt wieder 1 plus n mal die Komplexität von dem Teil b. Und dann steht da n hoch 3 plus 2n Quadrat plus n plus 1. Ja, das ist die Anzahl der elementaren Ausdrücke, die Anzahl der elementaren Operationen für diese Matrix-Matrix-Multiplikation. Jetzt können wir uns das Leben ein bisschen leichter machen. Ja, also zunächst mal die Erkenntnis, da hier keine Verzweigungen stattfinden, wissen wir, all diese Operationen werden ausgeführt. Das heißt, wir kommen an diesem dominierenden Term n hoch 3 nicht vorbei. Ja, also wissen wir, das Ganze ist in groß O von n hoch 3 und es ist auch in klein O von n hoch 3. Ja, aber man kann keine Operation vorbei. Sprich, es ist in groß Theta von n hoch 3. Jetzt können wir uns das ein bisschen einfacher machen, wenn wir am Ende ohnehin nur ein Ergebnis in O-Notation haben wollen. Kann man schnell auch die nicht-dominanten Terme aufgeben. Ja, also du wirst der innerste Teil des Plusgleich ist konstant, O von 1. Und dann haben wir gesagt, B, die Komplexität für B ist 1 plus n mal die Komplexität von D, da ist jetzt hier hingeschrieben, 1 plus n mal O von 1 und das ist einfach in O von n. Ja, dass da noch zwei Operationen mehr stattfinden, ist uns egal. Ja, wir werden auf jeden Fall diese Komplexität wieder nicht ändern an der Komplexität O von n. So geht es weiter, in C eine Zuwendung oder Zuweisung ändert auch nicht an O von n. Dann n mal O von n heißt, der Aufwand für die Matrix-Matrix-Multiplikation ist im Allgemeinen kubisch. Ja, das ist eine tolle Operation. Und es ist nach wie vor ein ganz interessantes Problem, zu versuchen, dafür schnellere Algorithmen zu finden. Das machen wir hier nicht. Ja. Also womit man sich dann in der numerischen linearen Algebra beschäftigt, ist eben die Frage, geht das besser? Und vor allen Dingen, geht das besser, wenn man eine gewisse Struktur hat? Also wenn man so, das ist das, was ich gesagt habe. Dann nochmal ganz kurz zur Erinnerung, das, was in NDVI 1 gemacht worden ist, da hatte man typischerweise die Fusionsgleichung. Ja, also man hat solche Ausdrücke, die Laufzeit abhängig von N kann ich darstellen als die Laufzeit des gleichen Programms für eine kleine Eingabe und das gepackt in eine andere Funktion. Ja, also Rekursion, klassisches Prinzip, wir wissen, wie das Ganze funktioniert für eins weniger Eingabe. Ja, und dann passiert jedes Mal was und ich benutze das Ergebnis, das ich schon habe, für die Eingabe eines Zweier, mache irgendwas damit, dann checkt ihr in der Funktion D. Und unter der Annahme, dass ich für f von n mit m kleiner n das Ergebnis kenne der Komplexität, komme ich zu der Komplexität f von n, indem ich einfach f von n nehme und das in die Funktion G stecke. G ist die Komplexität eines Ablaufs der Rekursion. Ja, und dann besteht auch das Problem darin, man kann so eine Rekurrenzgleichung auch relativ schnell hinschreiben. Die Frage ist dann nur, wie kriegt man einen geschlossenen Ausdruck für f abhängig von g? Ja, und das sind so die Ergebnisse. Ich nehme an, das war letztendlich da. Das ist hier eine Tabelle für einige typische Fälle. Ja, zum Beispiel der erste Fall. Die Komplexität für den Eingabegröße n entspricht genau der Komplexität für n minus 1 plus irgendeine Konstante mal n hoch k. Ja, dann weiß ich, das Programm ist in O von n hoch k plus 1. Ja, das kann man auch ausrechnen. Ich fand das lustig, letztes Jahr das mal auszurechnen. Ja, fanden nicht alle lustig. Ich nehme an, das Ergebnis ist so akzeptiert. Ja, und dann hat man eben noch diese anderen Fälle mit N durch B. Ja, das sind diese Algorithmen, die Eingabegrößen teilen, die auf der linken und rechten Hälfte der Daten arbeiten, natürlich nach dem Halb oder so. Ja, und da kommt man dann typischerweise auf diese Logarithmen. So, wie gesagt, das machen wir einfach nicht nochmal. Dann kann man sich noch überlegen, was passiert mit der Komplexität, wenn man Dinge irgendwie zusammenbaut. Ja, also zum Beispiel erst A anwendet, dann B anwendet oder A oder B anwendet oder nach der Regel A das System B ausführt oder innerhalb von A B aufgerufen wird. Ja, das sind so die klassischen Fälle. Und das ist relativ klar, was da passiert, wenn ich hier O von F habe und hier von O von G, dann ist die gesamte Komplexität entweder O von F oder O von G, je nachdem was aufwendiger ist. Ja, also dieses Dome hier soll heißen, dass entweder F G dominiert oder G F dominiert und je nachdem was dominiert, das wählt man dann aus. Gleiches gilt für die Auswahl, wenn ich entweder O von F oder O von G ausführen muss und ich nicht genau sagen kann oder abschätzen kann, welches es werden wird, dann nehme ich einfach den dominanten Kern. Wenn ich O von B mal O von F ausführe, dann ist die Komplexität genau das, nämlich O von F mal G. Ja, und für die Schachtelung nimmt man an, der Aufruf hier von O von F ist O von 1, das heißt der Aufruf von O von F erhält die Komplexität O von F. So. Das ist alles aus meiner Sicht relativ überschaubar, ja, und man kann es wirklich mechanisch vorgehen. Man schaut sich das Programm an, schaut sich die Zeilen an, zählt, wie oft das im schlechtesten Fall durchgeführt wird und ist fertig. Ich möchte jetzt mit einem relativ einfachen Beispiel darauf hinaus, dass das wirklich nur ein kleiner Teil der Wahrheit ist. Und deswegen versuchen werden, in diesem Semester ein bisschen mehr von der Wahrheit zu beleuchten. Ja, die meisten Algorithmen sind eben so geschaffen, dass sie stark davon abhängen, wie die Eingabedaten aussehen. Und interessant sind für uns auch der schlechteste Fall und der durchschnittliche Fall. Und worauf ich hinaus möchte heute ist, dass der schlechteste Fall und der durchschnittliche Fall nicht immer so klar liegen, insbesondere dann nicht, wenn wir rigoros vorgehen wollen. Ja, uns genügt es eben nicht, irgendein Programm hinzuschreiben, das ein paar Mal zu testen, das läuft irgendwie halbwegs zügig und dann wird es zufrieden. Ja, wir wollen uns davon überzeugen, dass der schlechteste Fall, von dem wir ausgehen, auch wirklich der schlechteste Fall ist. Ja. Format. Und für den durchschnittlichen Fall wollen wir auch rechnen und nicht einfach zwei, drei Sachen angucken und sagen, naja, das wird schon der Durchschnitt sein. Das heißt, die eigentlichen Probleme sind nicht so sehr den Zeilen oder irgendeine Komplexität zuzuweisen in unserem Programm oder sich zu überlegen, naja, wie stark immer läuft es halt einmal das. Ja, oder diese Rekurrenzgleichung aufzulösen, sondern das eigentliche schwierige Problem ist Bestimmung und Nachweis des schlechtesten Falls. Ja, und zwar formal. Oder auch, und das macht die Komplexitätsanalyse oft aufwendig, ja, ist die Durchschnittsberechnung über alle Eingabedaten. Eine Annahme darüber, wie die Eingabedaten verteilt sind, und dann das Rechnen nicht in einer bestimmten Situation, sondern in allen Situationen. Und dazu nehme ich folgendes Beispiel. Die Berechnung des GGT, des größten gemeinsamen Teilers, oder auf Englisch Greatest Common Divisor. Das klingt, denke ich, einfach genug, ja, dass man denken könnte, da können wirklich keine Komplikationen auftreten. Also einfach uns nochmal in Erinnerung zu rufen. Der GGT von A Ich habe das hier so ein bisschen vorbereitet, und zwar eine Klasse. Greatest Common Divisor. Die hat zwei Variablen, A und B. Und hier einen Konstruktor. Was in dem Konstruktor passiert, ist nur für den Fall, dass jemand die Methode nicht nach den Konventionen aufruft. Wir haben hier gesagt, A soll größer gleich B sein. Ja, und hier, wenn dieser Konstruktor mit A und B aufgerufen wird, passiert nichts anderes, als dass die Klassenvariablen A und B auf A und B gesetzt werden, allerdings so rum, dass A wirklich größer oder gleich B ist. Ja, das heißt, nach der Konstruktion ist A größer gleich B. Und dann gibt es hier unten eine Methode getGCD, die rufen wir gleich auf. Hier gibt es noch eine Methode, dazu sage ich gleich was. Und hier ist der Main-Teil, der geht davon aus, zunächst mal, dass zwei Parameter übergeben werden bei der Ausführung, das sind einfach A und B. Ja, und dann wird dieses GCD-Objekt kreiert mit den zwei Parametern, die auf der Kommandozeile stehen. Und dann wird der GCD ausgegeben. Im Moment passiert da halt auch nicht viel. Aber das können wir ja gleich mal machen. Jetzt fangen wir an mit dem ersten Algorithmus für den BGT. Ja, und der wird jetzt an Einfachheit auch noch zu überbieten sein. Wir definieren uns den Rückgabeparameter und laufen jetzt einfach alle möglichen Cs ab. Wir fangen bei 2 an. Solange C kleiner oder gleich B ist, wird es erhöht. So, jetzt überprüfen wir, ob wir einen GGT gefunden haben mit C. Ja, und das ist der Fall, wenn A beim Teilen durch C den Rest 0 lässt und auch B beim Teilen durch C den Rest 0 lässt. C einen gefunden. Ja, C teilt sowohl A wie auch B. Und falls das so ist, setzen wir unseren Rückgabewert auf C und geben den zurück. Ja. Das ist im Grunde, man sieht diese Spezifikation, wir suchen ein maximales C in der Eigenschaft C teilt A und C teilt B. Ja, und ungefähr so habe ich das programmiert. Wir laufen alle möglichen Cs ab, ja, von 2 bis B. Und wenn das C die beiden teilt, ist es ein Kandidat, und wenn nicht, dann nicht. Also nach oben laufen und immer ersetzen, finden wir auf jeden Fall das größte C, das diese Eigenschaft hat, schreiben es jeweils in B und geben das dann zurück. Ja, mal gucken, ob das funktioniert. Ja, der PGP 123 ist korrekterweise 123, denn das teilt beide Zahlen. Und 123 und 124 sind beide Zahlen. Ja, nur die 1 teilt sowohl 123 wie 124. Und die Komplexität von dem Algorithmus, die können wir auch sofort benennen. Ja, das ist nämlich O von B. Wir haben die Beschreibung, die den BGT berechnet. 2 bis B, die Operation, da sind wir noch dran. Ja, einfach nur von B. Für das Programm ist die Komplexität relativ einfach abzuschätzen. Und die Frage, die man sich jetzt stellt, darum geht es eigentlich, dann mehr oder weniger das ganze Semester, ist das jetzt der effizienteste Algorithmus oder nicht? Ja, also wir haben einen O von B-Algorithmus gefunden, wir wissen genau, was die Komplexität ist, aber es ist nicht klar, ob wir damit einen guten Algorithmus gefunden haben. So. Und ich habe jetzt folgendes Test vorbereitet. Also nee, vielleicht verbessere ich den erstmal noch ein ganz klein bisschen, diesen BGT-Algorithmus, und zwar folgendermaßen. Was ja hier ein bisschen ungeschickt ist, wir könnten ja auch von oben noch, ja, also ich habe mit CD bei 2 angefangen und ganz viele Teile zu finden, bis wir irgendwann den größten gefunden haben, können wir ja auch bei B anfangen und nach unten noch. Und sobald wir einen gefunden haben, sind wir fertig. Ja, also für das Beispiel mit 123 und 123. Wenn ich dann mit C bei 123 anfange, bin ich fertig, dann bin ich von 2 zu 123 auf. Ja, also das kann man relativ einfach hinbekommen. Wir fangen also bei B an. So. Und diese Bedingung hier, die ist nach wie vor ganz brauchbar. Jetzt machen wir uns eine Wildcard. Und zwar so lange, wir keinen gefunden haben. Ja, also solange dieser Ausdruck nicht wahr ist. Solange dieser Ausdruck nicht wahr ist, laufen wir mit dem G abwärts. Ja, wir nehmen mal an, fangen wir mal mit E gleich B an. Wenn das ein Teil ist, die beiden Zahlen ein, ja, dann geben wir das zurück, ansonsten wird G dekrementiert. Ja, korrekt. Dann sollte ich das hier auch nicht C nennen. Oder G. Max. Ja, also jetzt eine Doppelschleife, Ich lasse es einfach mal laufen, bevor ich frage oder sage, was uns das sagt. Der Durchschnitt, der DGT ist mit zwei Werten, beide kleiner 122, ist also 3,0. Was sagt uns das? Diese Weinschleife, die abwärts läuft und bei durchschnittlichen Werten beginnt, die läuft im Schnitt bis 3,6. Ja, also von Zahl bis zur Größe 122 läuft die bis 3,6. Okay. uns den mal raus hier zum Vergleichen. Mache ich sowas. Ja, ich ziehe einfach, kann man sehen. Ich ziehe einfach von A, B ab. Ja, A wird ersetzt durch A minus B. Also ich könnte es auch so hinschreiben, dann steht es noch mehr so da wie an der Tafel. Ja. Muss ich nur ein bisschen aufpassen, ich habe nicht nur die Garantie während des Ablaufs dieses Algorithmus, dass A wirklich größer als B ist, beziehungsweise ich möchte einfach mir jetzt auch keine Gedanken machen darüber, ob das immer so sein wird. Von daher unterscheide ich hier noch die beiden Fälle. Falls A größer B ist, mache ich das. Ansonsten mache ich das eben umgekehrt. Ja, sind die Rollen von A und B vertauscht, dann ersetze ich B durch B minus A. So, wenn das abgelaufen ist, ist A gleich B und das ist dann auch der GGT und das ist es also. Ja, und das ist dann unser Algorithmus. Genau aus dieser einfachen Überlegung heraus der tut zumindest immer noch das, was er schon mal aufgetan hat. Jetzt wäre eine Frage, ist er schneller als der Alte? Auch das ist eine berechtigte Frage. Im Durchschnitt oder im Schlechtes gefragt? Genau. Ich mache hier einfach mal ein Beispiel. wenn man noch nicht mal so eine Uhr sieht, ne? Kommt nur noch rückwärts. Und jetzt der Test, genau. Bitte? Besserer Fall, eine Zahl groß zu machen und die andere klein. Für welchen Einfluss? Guter Punkt. Ja. Komme ich gleich drauf. Also ich habe jetzt hier einfach mal den alten Algorithmus wieder eingesetzt. Wow, das V klemmt. Ja, also der arbeitet jetzt. Was wir machen, um diesem Eingang entgegenzutreten, ist gleich noch eine Variante von dem neuen Algorithmus anzuschauen. Ja, während das Ding hier rechnet, mal einfach mal. Mal D Geschichte ist, als von A und B überzugehen auf B und A minus B, ist überzugehen von A und B, wenn die nicht gleich sind, auf B und R. Ja, weil R viel kleiner ist als B typischerweise. Ja, und wenn R 0 ist, haben wir sogar B gefunden. Ja, und das führt jetzt sozusagen zu dem nächsten Algorithmus. Also jetzt machen wir den hier. Ersetzen wir den. Suchen also unser C. Ja. Und wir suchen so lange nach einem C, bis wir eins gefunden haben. Das C hat dann die Eigenschaft, also C ist immer der Rest von A und B, von der Rest vom Teilen, der Rest, der entsteht beim Teilen von A durch B. So. Ja, das machen wir hier, machen wir direkt hier. Den Teil schenken wir uns mal. Also C ist A modulo B. Ja. Und solange das nicht 0 ist, sind wir nicht R. Ja, also C ist ja, C setzen wir jetzt explizit auf den Rest vom Teilen, beim Teilen von A durch B. Und wenn der Rest 0 ist, sind wir R. Ja, dann steht das Ergebnis nämlich in B. So, und jetzt kommt folgender Trick. Das, was vorher A war, A versuchen wir loszuwerden, den größten von den beiden Ausdrücken, das setzen wir jetzt auf B. Ja, B ist echt kleiner als A. Und der Trick ist, dieser Rest, der beim Teilen entsteht, von A durch B, der ist echt kleiner als B. Ja, wir teilen A durch B, und der Rest, der dabei bleibt, der muss kleiner sein als B. Ja, also B ist jetzt einfach dieser Rest. Und das war's. Ja, wir ersetzen also das AAB immer durch B und den Rest, der bleibt, wenn man A durch B hat. Und das machen wir so lange, bis kein Rest bleibt, dann teilt AB, dann teilt B in A, Entschuldigung, und wir haben mit B den GGT gefunden. Ja, das ist aber auch so. Das ist ja im Konstruktor schon gemacht. Im Konstruktor wird A größer B gemacht und hier haben wir jetzt folgendes Vorteil in dem Ding. A ist immer größer als B und B ist immer größer als C. Ja? Wenn C irgendwann 0 ist, dann sind wir da. Und jetzt geht das relativ schnell. Jetzt gewinnt der Algorithmus auch gegen den schon angesprochenen günstigen Fall für unseren schlechten Algorithmus, ja, wenn man B auf 1 setzt. Ja, wenn man B auf 1 setzt, ist ja offensichtlich der GGT 1 und der alte schlechte Balken-Algorithmus fängt bei 1 an, findet die 1 nicht statt. Das tun wir jetzt aber auch. Ja, der teilt nämlich A durch B, wenn B 1 ist, bleibt kein Rest zu gewinnen.
Ja, also von diesem Algorithmus vermutet man, dass der
für Zahlen, die normalerweise in die Algorithmen passen, von unserem Rechner optimal ist. Und jetzt wäre die Frage, was ist denn die Komplexität dieses Algorithmus? Ja, und darauf wollte ich hinaus, das ist überhaupt nicht mehr einfach zu sehen.
Ja, es ist einfach nicht mehr klar, wie oft läuft diese Wahlschleife. Wie können wir uns davon überzeugen, dass das Leben wirklich echt besser ist als das vorher? Ja, wir haben jetzt das Gefühl beim Ausführen des Wortes schneller. Aber die Frage ist, kann man das auch beweisen, dass es echt von dem Komplexitätsbegriff, den wir uns vorgenommen haben zu verwenden, besser ist. Und klar, die Geschichte nicht so anfangen, wenn sie nicht funktionieren würde. Ne? Um das anzugehen, betrachten wir die Folge der Letzte. Ja, was wir hier machen, ist den Algorithmus, vielleicht sage ich den Algorithmus nochmal. Wir ersetzen einfach sukzessive das A durch das B und das B durch den Rest der Zahlen von A und B. Ja, das ist das, was immer passiert. Und im Grunde, wenn wir uns jetzt die Folge anschauen, wie diese Zahlen durchlaufen. Ja, also kann man die Folge kombinieren, man kann sich keinen Fehler machen. Sagen wir, der nullte Rest ist A, der erste Rest ist B, ja, in der Folge, und dann haben wir ganz allgemein, der Rest an der Stelle I plus, sagen wir mal, 2, ist der Rest an der Stelle I, minus den Rest an der Stelle I plus 1, also I plus 1, mal oben eine Konstante, beziehungsweise Variable, in dem Fall Q, ja, das ist einfach eine Regel, die wir verwendet haben.
diese RMs und wir brechen ab. Wenn wir RM gefunden haben und RM ist 0. Ja, wenn der Rest 0 wird, sind wir fertig. Also irgendwann wird RM 0. Und dann steht in RM minus 1 der GGT. Und dann abgelagert, das Ding terminiert, weil die Reste in der monotonen Bahn in Folge sind und wir aufhören, wenn da ein Reich ist. Gut, aber darum geht es gar nicht. Wir wollen nach wie vor zur Komplexität. Ja? Also die Frage, ob wir hinaus wollen, vielleicht mal zu Anfang formuliert ist, wie groß ist das N abhängig von dem A und dem B. So. Und jetzt machen wir eine Worst-Case-Abschätzung. Wir wissen, N minus 1, das ist der GGT am Ende, ist sicher größer oder gleich 1. Jetzt machen wir mal weiter. Jetzt überlegen wir uns eine Abschätzung für N minus 2. Thank you. die kennen wir heute so her. Das sind genau die Fibonacci-Zahlen. Ja, das heißt, wenn wir mit Rn gleich 0 und Rn minus 1 gleich 1 anfangen, dann wissen wir, die Folge der Reste betrachtet vom kleinsten Rest aus zum steigenden Resten wächst mindestens so schnell wie die Fibonacci-Zahl. Ja, es ist nicht lustig, wo die überall auftauchen, aber ich finde das nett. Ja. Dann hat man hier die komischen Fibonacci-Zahlen und so weiter und findet raus, beim GGT, beim euklidischen Algorithmus, hat man den umgekehrten Effekt. Ja, also man reduziert das Problem mindestens so schnell, wie die Fibonacci-Zahlen steigen. Sein. Ja, zugegebenermaßen irrationalen Zahl, aber immerhin größer als 1, ja, also Logarithmus von D. Das heißt, der Aufwand des Algorithmus im schlechtesten Fall ist logarithmisch in der Eingabe. Ja, und damit haben wir den Nachweis erbracht, der Algorithmus, den wir implementiert haben, ist echt schneller, der ist in einer besseren Komplexitätsklasse als das, was wir vorher hatten. Vorher war klar, wir haben einen Algorithmus gefunden, der ist linear in der Eingabegröße B. Ja, und dieser Algorithmus, den wir jetzt implementiert haben, der ist logarithmisch in der Eingabegröße B. Und ist damit wirklich in einer besseren Komplexitätsklasse. Und warum ich das durchgespielt habe, ist um zu zeigen, dass es eben nicht trivial ist, zu sehen, wie viele Durchläufe so eine Schleife braucht. Ja, und die Komplexitätsanalyse für diesen Algorithmus könnte im Grunde nur so machen. Ja, und es bleibt gar nichts anderes übrig, als dieses genau anzuschauen und zu sehen, aha, diese Reste, die behalten den schlechtesten Fall und die Fibonacci-Folge, die ist exponentiell. Ja, das heißt, die Anzahl der Reste, die wir anschauen, ist logarithmisch in der Eingabegröße. Das ist ein normaler Nachweis dafür, dass dieser euklidische Algorithmus wirklich in allen Fällen asymptotisch schneller ist, als das, was wir zunächst mal naiv dahin implementiert haben. Ja, ich möchte noch etwas anderes sagen. Wir haben damit noch keine Aussage dazu, wie der Algorithmus sich im durchschnittlichen Fall verhält. Ja, das war jetzt eine Analyse des schlechtesten Falls. Aber es ist klar schlechter als logarithmisch wird es nicht. Man kann sich auch überlegen, dass es nicht mehr besser wird als logarithmisch, aber das ist deutlich brauchbar. So. Und jetzt müssen wir uns eigentlich mit einem weiteren unbeliebten Thema auseinandersetzen. Aber die Frage ist, ob das so einfach mal. Was wir in Worst-Case-Analyse für den WGP, was man übrigens auch noch sagen kann, wenn wir jetzt sagen, die Komplexität des Algorithmus ist logarithmisch in der Eingabegröße G, das heißt im Grunde, sie ist linear in der Anzahl der Stellen der Eingabezahl. Ja, und das haben wir ja mit der Durchschnittsbildung schon so ein bisschen gesehen. Das haben wir ja mit der Durchschnittsbildung schon so ein bisschen gesehen, das Wachstum. Das Wachstum dieser Zahlen verhält sich ungefähr so wie der Logarithmus. Ja, also die Indikation dafür, dass wir mit diesem logarithmischen Algorithmus nicht nur einen gefunden haben, der im Worst Case gut ist, sondern auch im Average Case einfach diese Komplexität braucht, ist die Beobachtung, dass auch diese Ergebnisse logarithmisch wachsen. Ja, also auch das durchschnittliche GGT-Ergebnis wächst logarithmisch in der Größe der Eingabezahl oder linear in der Anzahl der Stellen. Da haben wir eine kleine quadratische Schleife hier, die aufgeht. Okay, lassen wir das mal weiterlaufen. So, das war das. Ich zeige Ihnen das Ergebnis. So, nächstes Thema. Da kommen wir nicht mehr zu den fiesen Sachen heute, sondern ich fange mal an, die gemütlichen Teile zu erzählen. Da
dann beschäftigen wir uns sozusagen mit den schwierigen Teilen beim nächsten Mal. Also von daher jetzt die letzten 10 Minuten kann man sich zurücklehnen und im Zweifelsfall den Teil auch nicht so tief und sauber abspeichern. Ja.
Einige Beispiele für Software-Fehler sind, es werden immer mehr. Ja, es ist nicht so, dass wir in der Informatik vorgekommen sind und dass die Forschung dazu führen wird, dass korrektere Programme entstehen. Die Programme werden immer komplexer und es entstehen immer mehr Fehler. Hier sind so ein paar klassische Fehler, ja, Software-Fehler. In Goldfinger und nicht nur da, verschiedene Raketensysteme haben natürlich eine Programmablaufsteuerung, die programmiert ist. Wenn das nicht funktioniert, die Programmierung von so einer Rakete, dann passieren ganz verheerende Dinge. Nach diesem Unfall hat man tatsächlich angefangen, die Leitsysteme von solchen Flugkörpern zu beweisen. Ja, wir kommen dann jetzt gleich dazu, dass man Programme beweisen kann, formal beweisen, stellt die Spezifikation auf, sagt, das Programm wird unter den Umständen das tun, formal, und dann beweist man mit Methoden der Logik, dass das Programm das tut. Und die meisten Hersteller solcher Systeme sind dazu übergegangen, ihre Raketensysteme zu beweisen. Ja, finde ich eine sinnvolle Sache.
Da möchte man einfach nicht, dass Sachen passieren. Gut, dass finanzieller Schaden entstehen kann durch Programme, die nicht richtig laufen, ist klar. Wir habe ich es hier drauf? Deutsche Telekom ist ein schönes Beispiel, heißt jetzt anders. Ja, da haben wir genauso viele Probleme wie in alle großen Telekom. Ja, wir hatten ja gerade vor ein paar Tagen einen Ausfall der D1-Netze, bei der Telekom-Netze. All das sind Software-Fehler. Eben tragischer hier das Ariane-Beispiel, bei dem man auch genau weiß, was das Problem ist. Umwandlung einer Gleichpunktzahl in eine Ganzzahl. Ja, mit Überlauffehler. Also was ganz Klassisches, inzwischen wissen alle hier im Raum, dass sowas passieren kann. Ja, dass man aufpassen muss, wenn man die verschiedenen Datentypen wandelt. Dass nicht alle die gleiche Breite haben und so weiter. Ja, solche Fehler, die für uns jetzt eher lustig sind, ja, wenn auf einmal minus 125 Angestellte drin sind, die rauskommen und man weiß genau, was das Problem ist, aber nicht so tragisch. Ja, die können wir mal anders stellen, wenn man sich darauf verlässt, dass das funktioniert. Ja, und da würde ich jetzt fast sagen, das geschieht der deutsche Telekom recht, aber es muss ein Zettel auch sein und am Ende hat es ordentlich gekostet. So, wie kann man sich das vorstellen? Grundsätzlich, wie können wir Software entwickeln? Gibt irgendeine Vorstellung, was das Ding tun soll? Daraus ergeben sich Anforderungsdefinitionen. Und jetzt ist die große Kunst. Aus der Anforderung, die meistens nicht sehr präzise ist, formal eine Spezifikation abzuleiten. Ja, also hinzuschreiben mit Methoden eines Kalküls oder von Logik, hinzuschreiben, was soll das Programm leisten. Und aus der Spezifikation ergibt sich manchmal mehr oder weniger direkt ein Programmentwurf. Ja, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, was man tun kann, um optimistisch zum Kunden zurückzugehen und zu sagen, dieses Programm erfüllt die Anforderungen. Die eine Methode ist der Test. Ja, man macht also viele Tests, man hat Eingabedaten, für die man die Aufgabedaten kennt und überprüft, dass das Programm das tut, was es tun soll. Und die formalere Methode ist die Verifikation. Man versucht mit Methoden der Logik nachzuweisen, dass die formale Spezifikation durch das Programm implementiert wird.
Diese Dinge, die hier stehen, haben wir so oder so ähnlich für den GET übrigens gerade durchgeführt. Ja, ich hatte erstmal hingeschrieben, was ist eigentlich der GET? Formale Spezifikation.
Redaktion, Fehler, und das ist durchaus üblich. Ja?
Oder ich mache nach einer gelungenen Spezifikation mal einen Entwurffehler, auch das ist üblich.
Und dann drittens,
der Entwurf ist zwar eigentlich richtig, aber in der Implementierung gibt es Fehler.
Und ich hoffe, es sind inzwischen schon alle so weit zu verstehen, dass solche Fehler passieren. Ja? Und dass auch sauberes Nachdenken über die Lösung und Zeitnehmen nicht bedeutet, dass man keine Fehler macht.
So, und den Kalkül, den wir uns ein bisschen anschauen, der geht auch vor Ort zurück.
Und der hat Folgendes gesagt, gar nicht mal so blöd. Ja? There are two ways of constructing a software design. Number one, to make it so simple that there are obviously no deficiencies.
And number two, to make it so complicated that there are no obvious deficiencies. And the first method is complicated. Ja, die zweite Variante ist dann so kompliziert zu machen, dass man die nicht mehr ansehen kann, dass es richtig oder falsch ist. Ja, beziehungsweise so, dass es auf den ersten Blick richtig aussieht. Das ist das, wozu man tendiert.
Und es kommt so unglaublich einfach hinzuschreiben, dass man sich nachher fragt, wo eigentlich die Schwierigkeit war. Das ist die Kunst.
Ja, und das werden wir diesem Bohr-Kalkül dann auch ansehen. Die Regeln in diesem Kalkül, die sind so unglaublich einfach. Naja, ich möchte nicht sagen, dass der Kalkül als solcher unglaublich einfach zu verstehen ist. Aber die Schlussfolgerungen, die sind so. Da steckt so wenig irgendwie Genialität und Einsicht drin, dass man sich nachher fragt, ja, also das ist doch alles, also jeder einzelne Schritt hier ist doch total klar, und das ist die Idee. Ja, ich muss meinen Algorithmus reduzieren auf Schrittchen, bei denen jeder einzelne Schritt super offensichtlich ist. Ja, und wenn zwischen jeden zwei Zeilen in meinem Code die Beziehung absolut offensichtlich ist, dann kann ich am Ende schließen, macht das Programm auch in der Gesamtheit das, was es tun soll. Da sollte einfach von keiner Zeile zur nächsten Zeile, von keiner Schleife ein Fragezeichen anleihen, irgendeine Stelle, an der ich sage, naja, es sieht gut aus. Ja, müsste schon das tun, was ich will. Ja, genau das will man nicht haben, man will, dass es so einfach ist, dass an allen Stellen klar ist, es tut das Richtige. Und wie wir da rangehen, also auch wenn wir den Bohr-Kalkül benutzen, von der Denkweise, hier ist ein Zitat nochmal von Dijkstra. Dijkstra wird uns auch noch begegnen als jemand, der einen interessanten Algorithmus für Graphen vorgeschlagen hat, nämlich die kürzeste Weg in Graphen zu finden. Und es ist klar, was er hier sagt: Testing can be used to show the presence of bugs, never the absence. Klar, testen ist eine gute Sache, macht man auch viel, damit dahin zu kommen, dass das Programm wirklich die Spezifikation angeht, weiß ich natürlich nicht. Ich weiß, es funktioniert für die Testfälle, an alle anderen Fälle kann ich nichts aussagen. Deshalb ist auch Dijkstra ein Verfechter gewesen des Beweisens von Programmen. Und der hat diese Idee gehabt, weakest precondition, Rückwärtsanalyse. Ich mache am Ende alles Programms zu dem Ergebnis, das ich haben will, und hange mich dann nach oben, also nach früher sozusagen, und überlege, was sind die Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit am Ende das Ergebnis rauskommt, das ich gerne hätte. Und was man bei dem Prozess natürlich möchte, ist, dass die Vorbedingungen für das Programm, das am Ende das richtige liefert, entweder gar
So. Letzte Bemerkung. Nee. Hören wir auch an der Stelle und machen beim nächsten Mal weiter. Thank you.